105.
2021. Ein Paar im Bett. Kleine Holzskulptur als Genrebild unserer Zeit. Menschen hatten wohl von jeher das Bedürfnis, ihren Schlafplatz möglichst angenehm zu gestalten. Hätte ein einzelner Mensch das Bett erfunden, er hätte wohl unser aller Dank und zumindest den Nobelpreis verdient. Einen gemütlichen Platz für erholsamen Schlaf zu entwickeln, das wäre dann auch einmal eine Definition für einen Helden oder eine Heldin, der selbst ich etwas abgewinnen könnte. Doch es handelt sich bei der Erfindung des Bettes nicht um eine menschliche Einzelleistung, sondern um einen jahrtausendealten entwicklungsgeschichtlichen Prozess, um eine lange Historie des Bettes. Archäologische Funde belegen, dass bereits vor 200.000 Jahren Menschen in Afrika auf Grasbetten schliefen. Auch in der Bronzezeit bauten sich Menschen Liegemulden im Erdboden und kleideten diese mit Grasmatten aus. Und so bedeutet das Wort Bett, angelehnt an den germanischen Wortstamm Bed für Graben, auch eigentlich eingewühlte Lagerstätte. Im alten Ägypten gab es dann schon kunstvoll verzierte Liegen. Sogar zusammenklappbare Reisebetten mit Rollen waren den ÄgypterInnen schon bekannt. Je angesehener und wohlhabender die BesitzerInnen waren, desto komfortabler waren auch ihre Betten. So sind zum Beispiel die Betten, die man im Grabe des Tutanchamun gefunden hat, nicht nur wundervoll verziert, sie besitzen zudem fein geflochtene Gitter, die man als Vorläufer unserer heutigen Lattenroste einstufen kann. Schon damals wusste man also, dass mangelnde Belüftung zur Schimmelbildung in der Matratze führt. Die prächtigen Liegen der ÄgypterInnen wurden, wie später auch bei den Griechen und Römern, nicht nur zum Schlafen, sondern auch als Liege bei Tisch verwendet, da es damals unüblich war, Schlaf- und Wohnbereiche zu trennen. Die breite Masse der Bevölkerung schlief freilich auch im antiken Rom noch auf dem Boden. Die Menschen hatten schlichte Lager aus Laub- oder Strohsäcken bzw. einfache Matratzen. Die römische Oberschicht ruhte hingegen auf zum Teil sehr luxuriös ausgestatteten Gestellen aus Holz oder Bronze, die mit kostbarem Metall oder Elfenbein verziert waren und auf denen sich mit Schilf, Heu, Wolle, Gänse- oder Schwanenfedern gefüllte Matratzen befanden. Am Kopfende lagen kleine Kissen und über die Matratze breitete man Decken aus kostbaren Stoffen, oft mit reichen Stickereien und in purpurner, königlicher Farbe. Ebenso reich waren die Behänge, die von der Matratze bis auf den Boden reichten. Die hintere Seite des Bettes war oft mit einer Lehne versehen. Außer diesen Schlaf- und Essbetten kannten die Römer noch das Ehebett, das niedrige Krankenlager, das Schaubett der Toten und das Ruhebett, auf welchem man las, meditierte oder liegend schrieb. Im Mittelalter kamen Himmelbetten in Mode, natürlich wieder nur für die feudale Oberschicht. Das vierpfostige Bett mit einem Baldachin, eben dem Himmel, und Vorhängen diente tagsüber als Sitzgelegenheit, nachts wurden die Vorhänge zugezogen und es bildete sich ein Alkoven, eine Schlafnische. Vom 13. Jahrhundert an wurden die hölzernen Bettstellen auch mit eingelegter Arbeit verziert, geschnitzt und bemalt. Damals entstanden auch bereits die Spannbetten, die am Tag als Sofa dienten. Auf einem vierfüßigen, mit Stricken überspannten Gestell lag dabei das lederne, mit seidenen Stoffen überzogene und mit Federn gefüllte Unterbett, auf das eine gesteppte Decke gelegt wurde. Auf dieses Möbel wurde dann für die Nacht ein leinenes Betttuch gebreitet und mit einigen Kissen drapiert. Zum Füllen der Kissen dienten im Mittelalter vor allem Adlerdaunen und Daunen der Eiderente. Seidenbezogene, pelzgefütterte Decken dienten dem Zudecken. Die gemeinen, also die gewöhnlichen, nicht adeligen Leute benutzten als Bettlager bis in das 12. Jahrhundert hinein nur Stroh. Und die Gefolgsleute hatten auch keine Schlafstelle für sich alleine, sondern mussten sich zu zweien oder dreien ein schmales Lager teilen. Die ländliche Bevölkerung baute sich hölzerne Gestelle, auf denen Decken, Polster und Felle mit Gurten befestigt wurden, aber auch Schrankbetten waren üblich und Knechte und Mägde schliefen weiterhin auf dem Boden oder in Bettladen, zumeist in der Küche. An den Fürstenhöfen des 16. Jahrhunderts waren Paradebetten üblich, die allerdings weniger zum Schlafen als zu Repräsentationszwecken genutzt und in Prunkgemächern aufgestellt wurden, wo man dann Audienzen gab und zum Beispiel fremde Gesandte empfing. Das öffentliche Aufstehen und Ankleiden sowie das Zu-Bett-Gehen fanden als zeremonielle Akte in strengster Hierarchie statt. Im 17. und 18. Jahrhundert, der Zeit des französischen Königs Ludwig XIV., wurde das adelige Bett damit zum Prunkmöbelstück schlechthin. Ähnlich, wenn auch mit weniger Luxus ausgestattet, waren die Betten des wohlhabenden Bürgerstandes, der sich zunehmend am Adel orientierte. Allmählich veränderte sich aber die Form des Bettgestells. Es nahm nach und nach die Gestalt eines Kastens an, in welchem die Bettstücke aufgetürmt bzw. in der Bettlade verstaut werden konnten. Als das Bett schließlich im 19. und 20. Jahrhundert in Massenproduktion ging, verschwanden die kunstvollen Verzierungen wieder. Die Betten bestanden nun aus einfachen Materialien wie Eisen oder Holz und wurden nach und nach für alle BürgerInnen erschwinglich. Mangel an Wohnraum führte allerdings dazu, dass zur Zeit der Industrialisierung Betten tagsüber vermietet wurden, an sogenannte Schlafgänger, Bettgeher oder Schlafburschen. Heute spielen kunstvolle Verzierungen und teure Materialien in der Bettenproduktion kaum noch eine Rolle. Vielmehr sind Schlafkomfort und ergonomische Aspekte in den Mittelpunkt gerückt. Meist ist heutzutage dem Bett noch ein sogenanntes Nachtschränkchen beigestellt oder an das Bett anmontiert, zum Abstellen eines Nachttischlämpchens und zum Ablegen von Büchern, Uhren oder Brillen, zum Aufbewahren von Taschentüchern, Verhütungsmitteln und anderem Bedarf im Bettbereich. Doch auch heute noch gibt es Besonderheiten unter den Betten. Beim Etagen- oder Stockbett etwa dienen zwei oder auch mehrere übereinander gebaute Betten oder Liegen der Platzersparnis. Zu finden sind sie häufig in Kinderzimmern, in Kasernen, Jugendherbergen, Jugendgästehäusern oder Wanderhütten. Ein Einsatzort für Etagenbetten waren bzw. sind auch Arbeiterwohnheime, Seemannsheime oder Wohncontainer auf Baustellen oder Unterbringungen von SaisonarbeiterInnen, beispielsweise im Ernteeinsatz. Auch in Gefängnissen und Straflagern werden oft Stockbetten aufgestellt. Ein Klappbett oder Schrankbett wiederum kann tagsüber hochgeklappt werden und ähnelt dann in der Gestaltung einem Kasten. Das Bettzeug wird hierfür mit Riemen festgebunden. Häufig sind Klappbetten in Schrankwände integriert. Auch hier liegt der Vorteil in der Platzersparnis und darüber hinaus in einer ansprechenderen Optik in kombinierten Wohn-Schlafzimmern. Wegen der schlechteren Luftzirkulation sind aber nicht alle Matratzenarten hierfür verwendbar. Weiterhin benötigen Klappbetten eine feste Verankerung in der Wand, weil sie mit starken Federn ausgestattet sein müssen, um das Hochklappen zu erleichtern und das hochgeklappte Bett sicher in Position zu halten. Bei einem Wasserbett ist die Matratze mit Wasser gefüllt. Bereits vor rund 3000 Jahren wurde diese Form des Bettes in Persien genutzt, indem man Säcke aus Ziegenhäuten mit Wasser füllte, um darauf zu schlafen. Diese frühen Wasserbetten konnten kühlen, wenn sie mit frischem Quellwasser gefüllt oder wärmen, wenn sie tagsüber in die Sonne gelegt wurden. Doch erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Wasserbett als Schlafgelegenheit wiederentdeckt und erst ab 1885 in Serie verkauft. Wegen der gleichmäßigen Gewichtsverteilung werden Wasserbetten heute zum Beispiel zur Vermeidung von Druckgeschwüren bei Patientinnen eingesetzt, die sich nicht selbst bewegen können. Das Doppelbett bietet zwei Menschen Platz, wie unserem hier präsentierten Pärchen aus Holz. Das kleinste Doppelbett ist das französische Bett mit 1,40 Meter Breite, gefolgt vom Queen-Size-Bett, das eine Breite von 1,60 Meter aufweist und ebenfalls aus einer durchgehenden Matratze besteht. Das nächstgrößere Doppelbett ist das 1,80 Meter oder 2 Meter breite King-Size-Bett. Die breiten Varianten werden oft mit zwei Matratzen ausgestattet, zwischen denen eine Lücke entsteht, die sogenannte Besucherritze, die dann wiederum mit einem T-förmigen, 15 bis 25 cm breiten Schaumstoffstück gefüllt werden kann, dem Matratzenkeil, auch bekannt als Liebesbrücke. Ob unter dem Leintuch der hier gezeigten kleinen Holzskulptur des oberösterreichischen Bildhauers und Malers Meinrad Meierhofer eine Liebesbrücke platziert ist, können wir leider nicht erkennen. Ich habe dieses Werk des 1958 geborenen Künstlers aus seinem Zyklus Bettszenen als 105. Objekt ausgewählt, weil ich unsere Geschichte Österreichs in 105 Objekten mit einem Lächeln beschließen wollte, mit etwas Freudvollem. Zugegeben, ich habe mit der Jahreszahl ein klein wenig geschummelt. Die Ausstellung Bettgeschichten von Meierhofer fand bereits im Jahr 2019 statt. Im Oberösterreichischen Freilichtmuseum Furtmühle in Bram. Und meine historische Zusammenstellung endet mit dem Jahr 2021. Doch ich wollte etwas Humoriges am Ende aufblitzen lassen, etwas, das das Potenzial in sich birgt, mit der Historie Österreichs, vielleicht sogar mit der Geschichte der Menschheit zu versöhnen. Menschen in Betten waren schon oft ein beliebtes Motiv der Kunst. Das Bett wurde als Stätte des Schlafes und des Traumes abgebildet, als Ort der Zweisamkeit von Eheleuten und Liebespaaren, als Krankenlager und als traditioneller Ort des Sterbens. In ihm wurde posiert, gelesen, geboren und gearbeitet. Das Bett konnte sogar politische Message sein. Yoko Ono und John Lennon propagierten im Jahr 1969 von ihrem Hotelbett aus den Slogan »Make Love Not War« gegen den Vietnamkrieg. Das hier präsentierte »Paar im Bett« entstand im Jahr 2018. Das Kunstwerk aus bemaltem Lindenholz trägt den Titel »Digitale Zeiten«. Es ist 25 x 35 x 6 cm groß bzw. klein und ein Genrebild unserer Zeit, eine Alltagsszene, ein plastischer Schnappschuss. Die Frau telefoniert, in der einen Hand das heute allgegenwärtige Handy, den anderen Arm streckt sie sich entspannt regelnd in die Höhe. Der Mann hat einen Laptop vor sich auf den Knien, vielleicht arbeitet er, vielleicht spielt er auch. Dass meine Wahl gerade auf dieses Abschlussobjekt gefallen ist, entbehrt natürlich nicht einer gewissen Beliebigkeit. Wie die Wahl jedes der hier präsentierten 105 Objekte. Warum sprechen wir über diesen Herrscher und nicht über jenen? Warum beschäftigen wir uns mit dieser Schlacht und nicht mit einer anderen? Warum gerade mit diesem Künstler, dieser Schriftstellerin, diesem Ereignis? Es hätte in jedem Fall unzählige andere und weitere Optionen gegeben. Um diesem Faktum der Beliebigkeit und auch der Erweiterbarkeit schon auf den ersten Blick Rechnung zu tragen, habe ich ja auch 105 Objekte gewählt und nicht 100 Objekte, da doch die Zahl 100 eine so schön runde, abgerundete Zahl darstellt und damit Abgeschlossenheit und Komplettheit suggeriert, die es aber in der Historie nun einmal nicht gibt. Da wären noch viele weitere Objekte vorzustellen. Und es wäre in jedem Fall zu jedem Objekt noch so viel mehr zu sagen gewesen. Das letzte Wort ist nicht gesagt, ist nie gesagt. Denn immer tun sich neue Blickwinkel auf eine doch niemals gänzlich fassbare Realität auf, divergierende Interpretationen. Die Historie läuft stetig weiter und nimmt alleine schon deswegen linear und in ihrer Vernetzung ständig zu. Als letztes Objekt das Bett, mein liebstes Naherholungsgebiet, in den Fokus zu nehmen, erschien mir jedoch ein passender Abschluss für diese Audio-Track-Sammlung zu sein, mit der ich Historie auf unterhaltsame Weise vermitteln möchte. Die Geschichte Österreichs, wie die Geschichte der Menschheit allgemein, gibt bei allem Amüsement nicht nur in ihrem Verlauf, sondern auch in ihren Ergebnissen durchaus auch Anlass zur Frustration. So viele Jahrtausende, von der Venus vom Galgenberg bis hin zu dieser modernen Holzskulptur eines Paares im Bett, und immer noch ist unsere Welt kein Ort ohne Hunger und Not, kein Ort gleicher Rechte und Möglichkeiten für alle Menschen. So viel haben wir erreicht an technologischem Fortschritt, aber wie sieht es mit der menschlichen Entwicklung in puncto Menschlichkeit aus? Haben wir hier wirklich Fortschritte gemacht? Und leben wir sie konsequent? Wenn ich über diese Fragen nachdenke, dann möchte ich mir manchmal auch einfach die symbolische Decke über den Kopf ziehen und mich verstecken vor der Grausamkeit unserer Historie. Das Bett, auch als abschließende Metapher dieser Audiosammlung, soll uns zum Schmunzeln bringen und zur Reflexion. Denn auch für unsere Zukunft wird gelten, wie wir uns betten, so liegen wir.